Ja, wir feiern heute, ihr habt es schon gesehen, den 716. Geburtstag, wenn ich richtig gerechnet habe, der Schweiz. Oder wir haben ihn gefeiert. Wir denken heute Abend über das Geheimnis Schweiz nach, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und im ersten Teil möchte ich von einem Buch zitieren oder aus einem Buch nacherzählen, die Schweiz und ihr Geheimnis, warum dieses Land anders ist oder warum dieses Land einzigartig ist, von Kurt Beutler. Dann möchte ich auch einige Fragen zur Gegenwart stellen und dann noch einen kurzen Blick in die Zukunft. Ich möchte zuerst Bibeltexte lesen. Einmal diesen Vers, den ihr sicher gut kennt: Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Und der zweite Text, da geht es eigentlich um das Volk Israel, aber ich finde den irgendwo auch passend und ihr werdet später noch sehen, warum, für unser Land. Im 5. Buch Mose sagte Mose zum Volk: Siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Land, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie, denn dadurch werdet ihr alle als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass, wenn sie alle deine Gebote hören, sie sagen müssen: Ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Hüte dich nun und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben, und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Und du sollst es deinen Kindern und Kindeskindern kundtun. Seit über 500 Jahren hat die Schweiz keinen Krieg mehr angezettelt. Bereits bei der Entstehung unseres Landes wurde ein speziell humanitäres Denken geboren. Was ist eigentlich das Geheimnis dieses Kleinstaates auf der Welt? Und zwar einzigartigen Kleinstaates. Die Schweiz, so hat Beutler berechnet, belegt weniger als 3/10.000stel der Erdoberfläche. Es ist eigentlich nicht zu erwarten, dass ein so kleiner Staat Weltberühmtheit erlangt oder irgendeinen besonderen Einfluss haben könnte auf die Menschheit. Und doch ist genau das geschehen, und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder, eigentlich in keinem Verhältnis. Die Schweiz ist aber nicht nur berühmt, nein, sie gilt sogar als einzigartig. Kurt Beutler meint, es gibt nichts Vergleichbares. Ziemlich stark. Als junger Mensch, so schreibt Beutler, habe ich mein Land verachtet. Damals wollte ich so schnell wie möglich wegziehen in wärmere Länder, zu warmherzigeren Menschen. Und das hat er dann auch gemacht. Er verbrachte 5 Jahre in Ägypten, hat dort seine Frau kennengelernt. Und er schreibt: Je mehr ich herumkam, desto mehr begann ich zu verstehen, wie außergewöhnlich die Schweiz ist. Es gibt ganz einfach nichts Vergleichbares, auch wenn eine derartige Aussage verrückt und anmaßend klingt. Oberflächlich könnte man denken, dass es die Natur und die Alpen sind, welche die Schweiz einzigartig machen. Doch faszinierende Berge, Pflanzen, Tiere gibt es auch anderswo. Es sind auch nicht die alten Burgen und Schlösser, die können absolut nicht mithalten mit den Königsschlössern in anderen Ländern. Auch nicht die Seen, in Finnland gibt es viel mehr. Schon gar nicht die verschiedenen Spezialitäten wie Käse, Fondue, Raclette, Rösti. Jedes Land hat seine kulinarischen Spezialitäten. Nicht einmal das originelle Schweizer Örgli, das Alphorn, das Jodeln können für große Unterschiede sorgen. Jedes Volk, jedes Land hat seine musikalischen Eigenarten. Einzigartig ist Genf. Und zwar die Hauptstadt der humanitären Organisationen. Das weiß jeder, der politische Nachrichten verfolgt. Ich habe, schreibt Beutler, viele Menschen getroffen, die meinten, Genf sei die Hauptstadt der Schweiz, weil sie diesen Namen so oft gehört hatten. Genf ist heute sozusagen die weltweite Hauptstadt der internationalen humanitären Organisationen. Und diese Entwicklung begann vor vielen Jahren mit der Gründung des Roten Kreuzes. Während es in vielen Ländern Rotkreuzbewegungen gibt, ist die Besetzung des internationalen Roten Kreuzes, Hauptsitz in Genf, nur von Schweizern besetzt. Also der Vorstand oder das Komitee. In Genf befindet sich auch das Internationale Zentrum für humanitäre Minenräumung, das Internationale Büro Ärzte ohne Grenzen und die Weltorganisation gegen Folter, Defense for Children International, die sich in 48 Sektionen auf der ganzen Welt für die Rechte der Kinder einsetzt, Gavi, die Impfallianz, die UNO mit all ihren Bereichen, die Weltgesundheitsorganisation und der Ökumenische Rat der Kirchen. Und auch eine wichtige Institution, das Zentrum für humanitären Dialog, die bemüht ist, Kriege zu beenden und Konfliktparteien zu direkten Verhandlungen zusammenbringt, ist auch in Genf Hauptsitz. Und diese Organisation ist direkt aus dem Henri Dunant-Institut hervorgegangen. Aber nicht nur diese, sondern alle anderen Organisationen haben letztlich Inspiration von Dunant erhalten und befinden sich deshalb ausgerechnet in Genf. Von ihm haben sie diesen Geist und dieses besondere humanitäre Denken, die Hilfe für alle Menschen, egal welcher Herkunft, erhalten. Dunant muss ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sein. Er wuchs in Genf auf, und zwar in einer Familie, die von der Genfer Reveil, der christlichen Erweckungsbewegung, geprägt war. Dunant war umgeben vom Kind weg mit Menschen, die mit Freude Christen waren und für die es selbstverständlich war, diesen Glauben zu leben, auch durch Hilfeleistungen an Arme und Benachteiligte. Henri Dunant hat dieses humanitäre Denken nicht erfunden, wohl aber auf der ganzen Welt ausgebreitet. Er verstand sein Werk als konsequente Anwendung der Worte von Jesus. Und dies war sogar gemäß seinen eigenen Aussagen seine Hauptinspiration, sein Glaube. Henri Dunant starb übrigens in Heiden. Der Autor des Buches sagt, könnte es sein, dass diese Entwicklung nicht nur mit Genf, also diese unglaubliche Bedeutung, sondern mit der Schweiz überhaupt zu tun hat? Und er sagt, dass in der Schweiz sich damals über längere Zeit hinweg schon dieses neutrale humanitäre Denken zu entwickeln begonnen hat. Und er schreibt, und dieses, glaube ich, ist das eigentliche Geheimnis der Schweiz, das sie wirklich speziell macht. Die Wurzeln der Schweiz reichen ja über 700 Jahre zurück, als die schweizerische Eidgenossenschaft begonnen hat. Und die Schweiz entstand nicht als Staat eines Volkes, wie die meisten anderen Staaten, sondern durch ein Landfriedensbündnis von schlichten, wohl auch etwas wilden Bauern und Bewohnern einiger Bergtäler, die sich in diesem Bündnis gegenseitigen Schutz versprochen haben. Es ging damals schon um Menschenrechte, es ging um Gleichstellung von Menschen und auch um gegenseitige Hilfeleistung. Und Friedrich Schiller hat in seinem Drama Wilhelm Tell ergreifende Worte gefunden, aufgrund der Geschichtsschreibungen. Er schreibt ja diese Worte unter anderem: Wir wollen sein, habt ihr auch, wir wollen sein, ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not und Trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Es sind die drei Urkantone, Uri, Schwyz und Unterwalden, die miteinander diesen Bund geschlossen haben. Oder wie sie es nannten, sie haben einen Eid geschworen. Und interessant, sie nannten sich nicht Schweizer, sie nannten sich Eidgenossen. In dem Bund haben sie sich verpflichtet, einander gegen fremde Einflussnahme und gegen Unrecht zu helfen. Sie haben sich auch verpflichtet, Streitigkeiten untereinander zu schlichten und ganz besonders, und das ist einzigartig damals, keine fremden Richter zu dulden, die ihr Amt gekauft haben. Eide sind in der Geschichte nicht selten. Die Schweizer sind aber vielleicht die einzigen, die sich Eidgenossen genannt haben. Und damit wird betont, wie wichtig unsere Vorfahren diesen Eid genommen haben. Sie beabsichtigten offensichtlich nicht nur ein Bündnis zur Verteidigung gegen außen, sondern sie haben auch die inneren Gefahren erkannt. Sie wollten eine gerechte Gemeinschaft aufbauen, in der jeder eine Chance haben sollte. Und als die Wurzel des Übels erkannten sie eben bestechliche Richter. Und das war und ist revolutionär, vor allem wenn man bedenkt, in welcher Kultur sie lebten. Damals wurden nicht nur weltliche Ämter gekauft, sondern auch kirchliche. Bis zum heutigen Tag ist Korruption der Grund für das Scheitern vieler Regierungen und die Armut ganzer Erdteile. Und da finden wir in jenem Urvertrag der Eidgenossen, der nur wenige Paragraphen hatten, ganz zentral die Bestimmung, keine fremden oder käufliche Richter zu dulden. Ist im Moment auch wieder aktuell in der politischen Diskussion. Besonders wirksam war diese Abmachung auch deswegen, weil sie eben nicht von oben befohlen wurde, sondern weil das Kreuz, weil das ganze Volk sich zu diesem Eid verpflichtet hat. Im Namen Gottes des Allmächtigen haben die ersten Schweizer am Anfang ihrer Abmachungen geschrieben, gesprochen. Tatsächlich galten die ersten Schweizer bei ihren Widersacher eher als wild und unchristlich. Also es war überraschend. Das ist auch verständlich, denn sie haben mit den Vorstellungen und Umsetzungen damals gebrochen, weil die Kirche die offiziellen Machtstrukturen auch unterstrichen hat und umgekehrt auch. Die Eidgenossen waren nicht zimperlich bei ihren Schlachten, sie haben furchtbar gekämpft. Erfolgreich, was nicht gerade so christlich gewirkt hat. Anders überrascht es doch, dass die grundlegenden Abmachungen ihres Bundes allesamt auch in der Bibel eine wichtige Rolle spielen. Beutler macht nun einen kleinen Vergleich zum Volk Israel. Auch das Volk Israel sollte seine Identität gemäß dem Gesetz der Tora nicht auf seine Abstammung, sondern auf einen Bund gründen. Der biblische Bund wurde am Sinai ebenfalls im Namen Gottes geschlossen. Und für jeden Bürger wurden die gleichen Rechte vorgesehen. Und dies im Altertum, welches genauso wenig wie das Mittelalter ein solches Rechtsdenken gekannt hat. Gemäß dem Gesetz von Mose konnte jemand zwar durch Verschuldung zum Sklaven absinken, aber spätestens nach 7 Jahren wurde das wieder aufgelöst. Wieder freigelassen. Auch die Priesterfamilien, die sogenannten Leviten, waren nicht eine Herrscherklasse, sondern ihr Dienst war klar umrissen, eine strikt religiöse Rolle. Nicht nur der eidgenössische Bund, sondern bereits der Bund von Israel war darauf angelegt, ein völlig einzigartiges Volk von gleichwertigen Bürgern zu erschaffen. Und dann haben wir noch ein Hauptthema des Bundesbriefs in der Bibel. Es ist klar, dass ein Richter, der sein Amt mit Geld erwirbt, motiviert ist, noch mehr Geld zu machen damit, durch Bestechung. Genau dieser Missstand wird auch in der Bibel genannt, eben bei diesem Gesetz. Über ungerechte Urteile und korrupte Obrigkeiten redeten auch die Propheten schon, zum Beispiel im 2. Buch Mose. Nimm kein Bestechungsgeschenk an, denn das Bestechungsgeschenk macht die Sehenden blind. Oder Jesaja, wehe denen, die dem Gottlosen Recht geben, um eines Bestechungsgeschenkes willen. Also hier ein paar Parallelen zum Volk Israel. Ein einig Volk von Brüdern, wer die ursprünglichen Feinde der Eidgenossen waren, ist bei den modernen Historikern umstritten. Das Feindbild Habsburger mag erst später entstanden sein, aber so viel ist klar, es ging bei den kriegerischen Auseinandersetzungen nicht um religiöse Auseinandersetzungen, um Verteidigungslinien des Glaubens. Die Eidgenossen haben sich nämlich nicht gescheut, auch Kloster zu überfallen. Aus diesen und anderen Gründen galten sie bei ihren Feinden lange Zeit als unchristlich. Trotzdem schworen sie ihren Eid im Namen des christlichen Gottes und glaubten, dass dieser ihnen helfen werde, ihre Freiheit zu verteidigen. Eine Freiheit, deren Verteidigung sich lohnt. Was so ziemlich das Sicherste ist in der Geschichtsschreibung, ist, dass die Eidgenossen überraschende Siege erlebt haben. Und zwar nicht nur, weil der Bund außergewöhnlich war, sondern auch ihre Kriegsführung. Da waren neuartige Strategien dabei und sie waren offensichtlich auch hoch motiviert. Schließlich waren sie freie Bürger und sie konnten durch Handaufheben bei ihren Landgemeindeversammlungen mitbestimmen, wie es gehen sollte, schon damals. Und dies war alles andere als selbstverständlich. Es lohnte sich, diese Errungenschaft zu verteidigen. Auf diesem Hintergrund war also die Freiheit der Bergbauern von Uri, Schwyz und Unterwalden durchaus einzigartig damals. Sie waren schon vor 1291 reichsfrei, das heißt direkt dem Kaiser unterstellt. Und dies hatte zur Folge, dass, wenn es Streit gab, da waren nicht einfach Polizisten zugegen, sondern sie mussten es selber lösen und dafür auch die Strategien entwickeln, neuartige Lösungen suchen. Und die Frage, die Beutler in seinem Buch stellt, ist, waren die Abmachungen von der Bibel inspiriert? Der Inhalt des Bundesbriefes, den die Eidgenossen geschrieben haben, legt das nahe. Spätere Darstellungen, auf die Schiller sich auch stützte, haben das auch so verstanden. Wiederholt wurde eine Verbindung zwischen den Prinzipien der Bundesverfassung und dem Glauben gezeichnet. Die Gründerväter der Schweiz strebten nicht einfach wie die meisten Völker einen Staat an, einen ethnischen Staat, sondern schlossen einen Bund mit bibelnahem Gedankengut. Und dadurch kam eben diese unglaubliche Segenswirkung zum Tragen in alle Welt. Wir werden in den nächsten Gottesdiensten ja über die Auswirkungen der Reformation in der Schweiz reden. Auch diese Geschichte ist einzigartig im Zusammenhang mit Deutschland und Frankreich. Niklaus von der Flöhe haben wir ja vor 14 Tagen angeschaut und gemerkt, dass sein Leben bis heute Auswirkungen hat auf unser Land. Zwingli übersetzte die Bibel ins heutige Deutsch, bevor Luther das gemacht hat. Das wissen viele auch nicht. Es gibt in unserem kleinen Land unglaublich viele Reformatoren, die zur Zeit von Luther und danach die biblische Lehre unters Volk gebracht haben. Calvin löste eine weltweite Erweckung aus in der Veränderung im Sinne der Bibel. Auch in Bezug auf die Reformation und die Verbreitung biblischer Werte ist unser Land einzigartig. Wir werden in einem Monat das eidgenössische, den eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag feiern. Wisst ihr, wann diese Geschichte beginnt? 1572. 1639 wurde der Bettag regelmäßig durchgeführt. Und das waren immer politische Entscheide. Am 17. Dezember 1797 wurde der Bettag zum ersten Mal in allen katholischen und reformierten Kantonen und Kirchen abgehalten. Und seine umfassende Bedeutung hat dieser Tag seit 1848, seit der Gründung des Schweizerischen Bundesstaates. Der eidgenössische Dank-, Buß- und Bettag sollte ein Tag des Gebetes und Zusammenhaltes aller Konfessionen und politischen Parteien sein. Im Kanton Zürich verfasste zum Beispiel Gottfried Keller als Staatsschreiber die Bettagsmandate. Die wurde damals noch von der Regierung verfasst und in den Kirchen verlesen. Ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, was das bedeutet. Dass die Politik entschieden hat, wir wollen als Schweiz einen Dank-, Buß- und Bettag. Ein weiteres Erbe ist der Schweizer Psalm. Das Lied Tritt die Morgenrot daher wurde 1848 von Albrecht Zwissig, einem Mönch im Kloster Wettingen, zu einem Text von Leonard Widmer komponiert. Und zwar hat der Mönch ein Messegesang gewählt, Ich will dich lieben, Herr. Also das kommt von daher. Und er gab ihm auch den heute bekannten Namen Schweizer Psalm. Ab 1843 wurde der Psalm häufig bei patriotischen Feiern gesungen. Zwischen 1894 und 1953 kam es zu zahlreichen Vorstößen, dass das auch zur Nationalhymne wurde. Es hat parallel dazu eine andere Nationalhymne auch gegeben. Die älteren Semester bei uns wissen, wie die geheißen hat. Rufst du mein Vaterland? Die wurde zur englischen Nationalhymne-Melodie gesungen. Und weil es so viele Verwechslungen gab, hat man gemerkt, das müssen wir ändern. 1965 wurde der Schweizer Psalm vorläufig als Nationalhymne und 1981 dann definitiv vom Bundesrat als offizielle Landeshymne der Schweiz erklärt. 1981. Also ich habe gemeint, das sei schon viel länger. Die Nationalhymne der Schweiz ist auch einzigartig. Es gibt sie kein zweites Mal, natürlich nicht, aber es gibt sie vom Inhalt her kein zweites Mal auf der ganzen Welt. Wisst ihr, was einzigartig ist bei der Nationalhymne? Was wird normalerweise gesungen in den Nationalhymnen auf dieser Welt, in anderen Ländern? Die Marseillaise in Frankreich, da wird der Kampf gelobt. Der Sieg und aufgerufen zum Kampf. Es werden die besonderen Qualitäten eines Landes besungen oder die Naturschönheiten eines Landes. Und was wird besungen in der Landeshymne der Schweiz? Es ist eine Ode an den lebendigen Gott, es ist ein Lobpreis und ein Aufruf zum Gebet. Das gibt es in keiner Hymne. Das ist einzigartig. Es wurde auch vom Bundesrat beschlossen. Seit 1998 wird versucht, die Hymne zu ersetzen. Seit dem August 2012 setzt sich die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft für eine neue zeitgemäße Landeshymne ein. Ihr offizieller Vorschlag lautet: Weißes Kreuz auf rotem Grund, unser Zeichen für den Bund, Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden. Offen für die Welt, in der wir leben, wollen wir nach Gerechtigkeit streben. Frei, wer seine Freiheit nützt, stark ein Volk, das Schwache stützt. Weißes Kreuz auf rotem Grund, singen alle wie aus einem Mund. Was fehlt? Die christliche Vergangenheit, die durch und durch gewirkte Vergangenheit vom Glauben unserer Väter, Großväter und Ururgroßväter. Unser Erbe ist sprichwörtlich und das Land, in dem wir leben, ist immer noch einzigartig. Wir haben so unglaublich viel Grund, Gott dankbar zu sein. Es gibt nichts Vergleichbares. Und das sage ich nicht mit Stolz, sondern das sage ich mit einer großen Demut, mit einer großen Ehrfurcht, wenn ich auf unsere Geschichte zurückschaue. Und was die Verheißung betrifft, die Mose ausgesprochen hat, trifft auch auf unser Land zu. Und wir dürfen von Herzen dankbar sein für den unglaublichen, unfassbaren Segen, den Gott uns geschenkt hat. Und die Frage ist, vor welchen Herausforderungen stehen wir heute? Wir stehen im Begriff, unsere christliche Vergangenheit zu verlieren und zu verleugnen. Historisch gesehen ist die Schweiz ein christliches Land. Unsere Gründerväter handelten mit einem klaren Gottesbewusstsein. Unsere Verfassung beginnt mit der Präambel im Namen Gottes des Allmächtigen, die überarbeitete Bundesverfassung, das Schweizer Volk, die Kantone in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung. Auf dem Fünf-Lieber findet sich der Spruch Dominus Providebit, der Herr wird vorsorgen. Auf der Bundeskuppel des Bundeshauses steht nicht nur die Landesflagge, sondern da prangt ein Kreuz. Der gesellschaftliche Zusammenhalt unserer Willensnation Schweiz, der zehrt noch heute von den Werten der Gründerväter, von unseren Eltern und Großeltern, von ihrem Glauben. Aber das Christentum ist mutlos geworden in der Schweiz. Der Schriftsteller Thomas Hürlimann brachte die geistliche Lage der Nation auf den Punkt. Wo früher das Kreuz hing, hängt heute das Rauchverbot. Am 1. Juli 2016 publizierte die Zeitung Der Bund einen Artikel zur Ernennung von Yves Bixel zum Generalsekretär der Berner Gesundheits- und Fürsorgedirektion. Bixel war zuvor 7 Jahre lang Generalsekretär des Eidgenössischen Verteidigungsdepartements gewesen. Der Bund, die Zeitung, kommentierte, Bixel sei umstritten, weil er freikirchlich aktiv sei. Wörtlich, 2011 initiierte er den Aufruf an die Schweizer Bevölkerung zu danken, Buße zu tun und zu beten, den schließlich 89 Parlamentarier unterzeichneten. Die Schweizer Freidenker setzten ihn darauf auf eine Liste missionierender Christen in der Bundesverwaltung. Yves Bixel ist Mitglied des Evangelischen Gemeinschaftswerkes, wo er Unterrichtsgruppen für Teenager leitet. Dass die Schweizer Freidenker eine schwarze Liste missionierender Christen in der Bundesverwaltung führen, das ist an und für sich schon sehr bedenklich. Aber wie offen die Tageszeitung Der Bund diese Liste für eine Personenhetze benutzt hat, ist noch schlimmer. Offensichtlich sind bekennende Christen in der Verwaltung im Gegensatz zu Agnostikern und Atheisten nicht erwünscht. Wir dürfen nicht davor erschrecken, dass wir miterleben, wie die christlichen Werte unserer Väter zerfallen. Es ist höchste Zeit, aufzustehen und wieder mutig zu unseren Werten zu stehen, zu bekennen und darüber zu reden. Auch darüber zu reden, wie die Sünde ein Volk zerstören kann. Und es gilt zu beten, wie uns die Nationalhymne ermutigt. Betet. Freie Schweizer, betet. Zukunft CH ermutigt uns nicht nur für unseren Erhalt der Nationalhymne, uns einzusetzen, sondern sie hat auch eine Gebetsinitiative für die Ehe gestartet. Ihr habt diese Karte auf euren Plätzen. In Deutschland ist die Ehe für alle Gesetz geworden. Ehe für alle. Es gilt nicht mehr die Schöpfungsordnung von Mann und Frau. Es wird auch in der Schweiz bald so weit sein, wenn wir uns im Gebet und mit allen unseren Möglichkeiten nicht für Gottes Ordnung, für die Schöpfungsordnung einsetzen. Betet, freie Schweizer, betet. Noch einmal dieser Text. Siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie, denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern. Dass wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen, ei, was für weise und verständige Leute sind das? Ein herrliches Volk. Denn wo ist ein so herrliches Volk, den ein Gott so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Hüte dich nur, bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben, und dass es nicht aus deinem Herzen kommt dein ganzes Leben lang. Du sollst es deinen Kindern und Kindeskindern kundtun. Ich glaube, dass das in ähnlicher Weise auch zutrifft im Blick auf die Werte, die wir in unserer Schweiz bekommen durften in all den vergangenen Jahrhunderten. Das ist keine Glorifizierung, sondern hier geht es um Rechte, die wir alle genießen und für selbstverständlich erachten und darin leben und uns darin freuen. Eine Freiheit, die unvergleichlich ist und für die schon unsere Väter eingestanden sind und für die unsere Väter auch gebetet haben und für die auch Ordnungen entstanden sind, die mit der Bibel vereinbar waren. Hosea hat den Abfall des Volkes Israel miterlebt und er hat darum sein Volk aufgerufen, es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Denn Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Wir haben ein unvergleichliches Erbe und wir ernten immer noch viel Gnade, viel Segen, viel Freiheit, viel Wohlstand. Man könnte sie hier weiter aufzählen. Und das ist nach meiner Überzeugung die Saat unserer Väter und noch in viel, viel größerem Maß Gnade auch von Gott. Und es gilt sich mit aller Kraft, dem Zerfall mit einem mutigen Bekenntnis entgegenzutreten und sich für Werte, die wir auch vor Gott verantworten können, auch einzusetzen, mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Gebetskarte ist nur eine davon. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du uns dieses Vorrecht gewährt hast, hier in diesem Land geboren zu werden. Es ist nicht unser Verdienst. Herr, und dass unser Land in so einem reichen Maß gesegnet worden ist und eine Bedeutung für die ganze Welt auf ganz verschiedenen Ebenen bekommen konnte, vor allem auf der humanitären Ebene, auf der Menschenrechte, auf der Friedensebene, Herr, auf all diesen wichtigen Elementen, die heute so notwendig sind, wo Kriege herrschen, wo Ungerechtigkeit herrscht, wo Machtmissbrauch herrscht, wo Korruption herrscht. Herr, wir danken dir für alle Möglichkeiten, die von unserem Land ausgehen können, auch heute noch. Und wir danken dir für unsere Regierung. Wir danken dir für unsere Politiker, die sich auch dir gegenüber verantworten und die wissen, dass du der Höchste bist, dass du der Herr aller Herren bist. Wir danken dir besonders für die Politiker, die auch den Mut haben, sich für gute christliche Werte einzusetzen, die mit dir, mit deiner Schöpfung, mit deinem Wort vereinbar sind. Und wir bitten darum, dass du sie bevollmächtigst und segnest und stärkst und ermutigst. Und Herr, gib auch uns diesen Mut, dort, wo wir können, hinzustehen und für die Werte, für die unsere Väter schon gekämpft haben, auch zu kämpfen. Die Freiheit auch im Glauben und dieses Bekenntnis auch zu dir im Namen Gottes des Allmächtigen. Wir wollen dir die Ehre geben, Herr, und deinen Namen erhöhen und deinen Namen bekennen in unserem Land. Wir danken dir. Amen.